Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen. Diesmal mit einem ganz, ganz besonderen Special und zwar einem Live-Podcast-Aufnahme vom Jahreskongress der Immobilienbewertung von Sprengnetter. Neben einer ganz, ganz tollen neuen Gründerstory, wir haben Arndt Odekerken eingeladen, der sich erfolgreich vom Sachverständigen-Newbie zum gefragten Gerichtsgutachter hochgearbeitet hat, gibt es noch viele weitere Infos für euch rund um das Thema den eigenen Podcast starten. Was bedeutet das für uns? Was ist denn überhaupt erforderlich und mit wie viel Arbeit ist es tatsächlich auch verbunden, diesen besonderen Marketingkanal zu erschließen. Wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß und einen fantastischen Start in die Woche. Macht's gut! Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Version und einer ganz, ganz neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Und wir haben einen ganz tollen Gast zu Gast, und zwar den
Arndt Odekerken.
So, wir freuen uns total, dass du da bist. Das ist ein ganz, ganz spezielles Setting für uns. Wir haben hier wirklich von Sprengnetter die Möglichkeit bekommen, mit unserem Podcast einen Beitrag zu leisten, der vielleicht auch für euch da draußen, die sich die Gedanken machen, Mensch, wie kann ich mit meinem Sachverständigenbüro einen ganz besonderen Marketing-USP schaffen, vielleicht ein paar Tipps enthält. Und dafür möchten wir uns einmal kurz vorstellen. Wer sind wir überhaupt? Wir sind Patrick und Anne von Podcast Sachverstand mit Herz. Uns gibt's jeden Montag auf die Ohren, überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Und wir wollen vielleicht mal ganz kurz, bis wir in die Folge einsteigen, was dazu sagen, warum wir das eigentlich machen. Magst du das machen?
Ja, weil du die Idee dazu hattest.
Also es war ja so, dass du irgendwann mal die Idee hattest und sagtest, Mensch, ich habe mal gehört, dieses Podcast, das soll ganz gut sein. Dann habe ich gesagt, das wird sich nicht durchsetzen. Dann hast du gesagt, lass uns das mal probieren. So, das war vor relativ genau einem Jahr.
Ja, stimmt tatsächlich. Wir haben Jahrestag. Das war im Februar.
Wollte ich schon immer haben mit dir.
Ja. So, genau. Und jetzt haben wir jeden Monat ungefähr zwischen 1.000 und 1.200 Streams.
Genau. Also es ging tatsächlich los, dass wir gesagt haben, naja, was bewegt die Leute da draußen? Wir wollten einen Immobilienbewertungspodcast machen, der einerseits die Fachthemen mit abdeckt und andererseits aber auch so ein bisschen unsere Herzensgruppe, die Jungsachverständigen, mit abholt. Ja, wir haben dann gestartet mit einer ersten Aufnahme in einem Hotelzimmer in Bad Neuenahr bis hin zu aktuell 6.500 Streams tatsächlich in Summe. Wir haben jeden Monat über 1.000 Streams, erreichen also wirklich durchaus eine Menge an Menschen. Was haben wir an Abonnenten? 600, 700?
Mhm. Ja. Wobei, jetzt muss man sagen, für die, die jetzt ein bisschen Mathe beherrschen, wenn man jetzt 12 Monate rechnet und 6.000 Streams, das Ganze fing natürlich ganz, ganz langsam an. Genau. Wir haben quasi so im November letzten Jahres, war das so, da brach auf einmal irgendwas los. Also ich hatte schon überlegt, was haben wir angestellt, war ich durch Zufall nackt oder keine Ahnung.
Im Podcast.
Ja, ja, und dann kam irgendwie der Punkt, wo wir jetzt wirklich regelmäßig, also die letzten 3.500 Streams haben wir jetzt seit November gesammelt.
Ja.
Und das stetig. Wir hatten jetzt mit der, witzigerweise, da merkt man wieder, die Sachverständigen sind ein bisschen besonders, mit unserer Folge, was war das nicht, die Wegerechtsfolge, die davor war das?
Ja, tatsächlich, jetzt müsste ich aber auch lügen.
Ja, plötzlich, also zu irgendeinem Grund, den wir überhaupt gar nicht, plötzlich an einem Tag 200 Downloads und wir haben uns überlegt, was haben wir angestellt und das sind so Punkte, wo wir das auch noch nicht ganz verstehen, was da geht, aber dadurch, dass wir wirklich eine sehr aktive Community haben und jede Woche auch irgendwie zwischen 5 und 10 Nachrichten aus den verschiedensten Kanälen bekommen, scheint irgendwer da draußen uns zu hören.
Vielen, vielen lieben Dank dafür, weil man muss ja auch schon sagen, also die Gruppe der Sachverständigen ist gering, sie ist tendenziell auch eher schrumpfend. Wen das interessiert, der kann dann gerne nach dem Vortrag noch bei meinem Vortrag mit zuhören. Also bedeutet, wir sind die Nische der Nische. Und für die Nische der Nische finde ich tatsächlich 6.500 Streams ziemlich, ziemlich, ziemlich brillant. Ich habe hier mal ganz kurz zusammengefasst, also einen Podcast brauche ich ja hoffentlich jetzt niemanden erklären, aber was ist so cool daran, wenn ich als Unternehmen mich für einen Podcast entscheide? Weil natürlich auch euch es frei steht zu sagen, hey Mensch, wir können das bei uns in der Region ganz, ganz wunderbar abdecken, wir können einen regionalen Immobilienbewertungspodcast machen.
Software. Software im Sachverständigenbüro und zack, an einem Tag hast du irgendwie 200 Streams waren das.
Ja, da haben wir uns schon gewundert, wo dann der Algorithmusfehler war. Nein, aber tatsächlich ist es so, dass man mit einer Podcast, okay, heutzutage ist es eigentlich auch mehr die neue Visitenkarte, wenn wir ganz ehrlich sind, aber trotzdem unter uns Sachverständigenbüros sticht man durchaus aus der Masse heraus als KMU zu sagen, hier, ich veröffentliche regelmäßig. Das wiederum ist verbunden, da wollen wir aber nicht so genau drauf eingehen, natürlich auf ein richtig gutes SEO-Marketing. Ja, also die Backlinks, die dadurch erzeugt werden, ist natürlich auch für eure Reichweite wieder ganz, ganz essentiell und wichtig. Und man erschließt eine Zielgruppe mit Potenzial, weil das sind Kolleginnen und Kollegen, die auf euch zukommen, wenn sie dann vielleicht auch mal einen komplizierteren Sachverhalt zu bedienen haben. Und wir bekommen mittlerweile sehr, sehr regelmäßig ganz, ganz großartiges Feedback. Jetzt sind bestimmt nicht alle mit hier im Stream, aber diejenigen, die das hören, vielen, vielen lieben Dank. Also wir bekommen ganz, ganz tolles Feedback aus allen möglichen Ecken. Es haben sich sogar auch schon die ein oder anderen Umsätze daraus ergeben, die uns weiterempfohlen haben oder die einfach mal Danke sagen wollen, weil sie sagen, hier, wir machen dieses Thema Immobilien Bewertung mal ein ganz klein wenig sexier, als es vielleicht andere machen. Genau. Was wollen wir heute mit euch machen? Wir haben uns überlegt, naja, ehe wir uns jetzt weiterhin über Streaming-Zahlen oder alles andere unterhalten, laden wir mal jemanden zu uns in unseren Podcast mit ein. Das heißt, diese Audiospur, die wir jetzt hier gerade erzeugen, die wird danach natürlich auch bei Spotify hochgeladen und steht unseren Hörerinnen und Hörern zur Verfügung. Und wir haben zusammen die Ausbildung bei Sprengner gemacht.
Ja, das stimmt.
Wir waren einander eigentlich nur kleine Videokäste. Ihr genau. Auch, weil du hast uns ausgebildet.
Na, ich habe ihn noch live erlebt.
Ja.
Im ersten Teil habe ich ihn live und in Farbe erlebt.
Das siehst du.
Heute live und blau.
Ja.
So wie ich.
Ja, Sprengner
blau. Kleidungstechnisch.
Ja. Wir haben lange, lange überlegt, wie wir unsere Garderobe abstimmen.
Ja, und hat nicht Bescheid gesagt.
Es gibt ja einen Grund, ja. Ich habe das ja vorhin so flapsig gesagt, in einem Jahr vom Niemand zum Gerichtsgutachter.
Ja.
Und Cäsar-Coach.
Ja.
Und Cäsar und Dekra-Prüfer.
Und Dekra-Prüfer. Also mehr in einem Jahr geht ja nicht.
Tatsächlich.
Nee, das stimmt.
So, und deshalb erzählst du uns jetzt bitte heute mal deine Gründerstory und wir hören total angeregt zu.
Vielleicht noch mal kurz da draußen, warum machen wir das? Wir bilden mit unserem Podcast natürlich auch ganz viele Fachthemen ein. Wir hatten jetzt erst letzte Woche den skurrilen Fall des Obsthofs ohne Erb. Nee, jetzt nicht ohne Erbrecht, ohne Wegerecht tatsächlich. Ja. Ne? Wir haben schon Folgen gemacht zum Thema Erbschaftsimmobilien, zum Thema Trennungsimmobilien, die wir für GetHector bestehen. Wir hatten schon das Thema objektspezifische Marktanpassung. Also alle Themen, die einen fachlich interessieren, die greifen wir mit auf. Aber wir bedienen ja auch zusätzlich die tolle Zielgruppe der Nachwuchssachverständigen. Und wir haben angefangen, tolle Menschen in unserer Community anzusprechen und zu sagen, hey, magst du nicht mal deine Gründerstory erzählen? Wie bist du zur Immobilienbewertung gekommen? Was zeichnet dich aus? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt auch letztendlich deine Aufträge abgreifst? Und Patrick hat es so schön gesagt, du bist ja jetzt mittlerweile mit mir gemeinsam gestartet, zum Gerichtsgutachter, zum gefragten Gerichtsgutachter. Arndt, wie fing denn dein Weg in der Immobilienwirtschaft anfangen? Du hast ja tatsächlich History.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Danke, Patrick, für die Einladung. Ist mir ein Vergnügen, das mit euch beiden zu machen, weil da schon eine gewisse historische Verbindung herrscht. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin gelernter Banker. Ich war 20 Jahre Investmentbanker in der Frankfurter Hochfinanz. Hab dann irgendwann gesagt, jetzt reicht's. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Die Marktentwicklung war auch entsprechend. Dann kam die Überlegung, was kannst du? Im Grunde genommen Zahlen, sonst nix. Und dann kam die Idee, mein Hobby sind Immobilien, Immobilienbewertungen, Immobilien anschauen. Hab dann einen Immobilienmakler gemacht. Dann bin ich auch ziemlich erfolgreich, bin ansässig im Rhein-Main-Gebiet, in Königstein, nördlich von Frankfurt. Und dann kam die Überlegung, im Jahr, wann war das, 2021, wo Ukraine passierte, wo die Zinsen hochknallten, wo die Inflation hochknallte und ich in einem mehr oder weniger Hochpreissegment tätig bin, wo einfach die Immobilientransaktionen runtergeknallt sind und wo geht die Reise hin? Da habe ich mir überlegt, Hausverwaltung, nein, ist nicht so mein Ding. Ja, können andere viel besser als ich. Immobilienbewertung, Mensch, bewerten, zahlen. Früher hatte ich es mit Unternehmensbewertungen zu tun, jetzt sind es Immobilien. Und habe ich überlegt, was machst du denn da? Und habe ich einen alten Bekannten von mir gefragt, einen uralten Bekannten, der bei Sprengnetter arbeitete und hat mit mir dann überlegt, dass wir da einen Immobilienbewerter machen bei Sprengnetter. Und das hat mir zugesagt. Ich habe Patrick kennengelernt in der A-Reihe und bin dann in einem durch, weil ich gesagt habe, jetzt oder nie, der Markt ist schwach. Und habe dann A- und B-Reihe durchgezogen. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, und dann gab es dann die erste eigene Homepage und dann kamen dann auch langsam Aufträge.
Was würdest du sagen, ich greife das jetzt mal so ein bisschen weg, was fasziniert dich an der Immobilienbewertung? Weil ich sag mal, ich finde ja Makler sind immer so ein besonderer Schlag Mensch, auch im Positiven gesehen. Und die Verbindungen im Sachverständigenwesen sind da,
ja,
der Beruf. Aber man muss, glaube ich, vom Typ Mensch dann doch schon an der einen oder anderen Stelle mal zurückstecken oder woanders nach vorne fahren. Wie siehst du das?
Ja, das ist richtig. Also ich sehe das Ganze wie so ein Steinblock, den ich vor mir habe. Und dann heißt es, mach daraus mal eine Immobilienbewertung. Was kommt zum Schluss raus? Irgendwo modellierte
die Zehnquote.
Genau. Irgendwann haue ich da was raus und es macht halt Spaß zu gucken, wie Zahlen miteinander kombinieren. Oder auch nicht kombinieren, da muss man halt tüfteln, wo kann ich was einstellen, verändern, umstellen, sodass es unterm Strich so passt, dass es wirklich hundertprozentig nachvollziehbar ist.
Tatsächlich. Und wie bist du jetzt dann so richtig an den Start gekommen, also ins Tun gekommen als Sachverständiger? Weil jetzt wissen wir, du arbeitest viel für Gerichte.
Ja.
Dazu möchte ich bitte auch noch was erfahren, aber was waren so die ersten Steps?
Die ersten Steps war, eigene Homepage hochprofessionell zu machen, wenig Geld dafür auszugeben. Dann gab es die Überlegung, was sind mögliche Kunden, Rechtsanwälte, Notare. Da habe ich in Frankfurt diverse angeschrieben, um erstmal so ein bisschen zu gucken und zu prüfen. Und dann kam die Idee, Mensch, Gerichtsgutachter, Zwangsversteigerung, ruf doch mal bei den Gerichten an. Und das erste Gericht war Königstein im Taunus und die waren durchaus willig, weil sie gesagt haben, Nachwuchs fehlt uns, schicken Sie uns doch mal eine Bewerbung. Ich habe gesagt, ich habe nicht eine Bewerbung, ich habe eine Homepage, da ist alles drauf. Meine Preisverzeichnis, Mustergutachten, das sind meine Zertifizierungsgutachten. Und dann kam out of the blue, ich glaube anderthalb Monate später, gab es einen Brief im Briefkasten, da stand drauf Amtsgericht Zwangsversteigerung. Ich so, oh Gott, was hast du gemacht? Welche Rechnung hast du nicht bezahlt? Aha. Völlig nervös, hab den Brief aufgemacht und dann lese ich da einen Namen. Ich so, was habe ich denn für mich? Ist ja gar nicht für mich. Ja? Dann habe ich weitergelesen und dann habe ich gedacht, geil, der erste Auftrag.
Ich erinnere mich, dass das gar nicht wirklich so war, sondern du hast mich angerufen und hast gesagt, Patrick, ich habe den ersten Gerichtsauftrag, was mache ich denn jetzt?
Ja, genau.
Und das war, ja, aber also genau, wir haben uns kennengelernt in der A-Reihe.
Ja.
Und ich erinnere mich auch daran, es dauerte nicht lange, bis du das erste Mal zu mir gesagt hast, also wenn ich nerve, dann müssen sie das sagen.
Ja.
Und ich habe dann gesagt, nein, so viel, wir waren ja damals noch beim Sine, so viel Fragen, um mich zu nerven, kann man gar nicht.
Doch.
Und da wusste ich, nein, du hast mich nie genervt, der Quatsch.
Okay.
So, und da wusste ich aber, wenn jemand so hinten dran ist und also wirklich hinter diesem Thema her ist und das verstehen will, da wird in so ein Diamant raus. Ich habe ja sonst auch gerne mal so Zoom hier Webinare,
ja,
wo ich dann sehe, wo jemand neben dran, weil sie nicht bügelt oder telefoniert, ja, oder dann spreche ich mal jemanden an, ne, und sage, Frau Müller, wie sehen Sie das denn? Und dann passiert einfach gar nichts. Ja,
ja.
So, das sind dann so Menschen, wo ich dann sage, na ja, vielleicht ist das ein Punkt, wo entweder ich hinterfrage mich natürlich als erstes als Referent, ob ich da wirklich schlecht bin an der Stelle, um die Leute da abzuholen. Aber durchaus gibt mir mein Gefühl manchmal auch recht, dass ich merke schon, wer kann mit dieser Erwachsenenbildung und mit dieser Weiterbildung umgehen und wer kann da auch was draus machen oder wer nicht. So, und dann kommt ein Oderkerken, der dann anruft und sagt, oh, Patrick, hilf, ich hab einen Post vom Gericht, was soll ich denn jetzt machen? Ja, du sollst dich jetzt als erstes mal freuen,
ja,
hast du dich?
Ja, ja.
Genau. Und das sind ja so Punkte, so Meilensteine, da muss man ja auch sagen, das ist ja jetzt auch nicht normal, dass das so,
ja,
funktioniert.
Das,
also hast du ja vieles richtig gemacht.
Das sehe ich auch so. Und wenn ich jetzt die Ausbildung rückwirkend betrachte, die war mega geil und super von Sprengnetter, muss man wirklich sagen. Ich habe es in vielen Punkten aber auch unterschätzt. Aber ich habe es halt rausgeholt und stand dann irgendwann, nachdem ich die Zertifizierung hatte, da und dachte, boah, was hast du denn jetzt? Ein Segelflugschein. Du kannst ein Flugzeug mal hochbringen und dann segelst du ein bisschen, Motor brauchen wir nicht, jetzt kannst du landen. So, und wenn dann so ein Gerichtsgutachten kommt oder das andere Privatgutachten, was ich über einen Notar bekommen habe, mein allererstes Gutachten war ein Liquidationsgutachten, da saß ich da und sag, scheiße, darf ich das sagen?
Ja, klar, wir machen das eh.
Nein, habe ich gedacht, verdammter Mist. Du hast einen Segelflugschein und hast jetzt die Aufgabe, ein A380 von Frankfurt nach Dubai zu fliegen und bei Sandsturm zu landen.
Das ist auch
so, habe ich mich gefühlt.
Genau so. Man denkt, also man hat letztendlich immer diese Standardfälle, die in der Ausbildung behandelt, man fühlt sich sicher und dann klingelt der erste Kunde durch und dann wünscht man sich mal, wenn ihr das Telefon gegangen, ja, weil man dann die Scheiße an den Hacken kriegt. Tatsächlich, nein, aber deswegen sehr, sehr cool. Dürfen wir Scheiße sagen.
Ja, dürfen wir. Sagen wir nochmal einfach Scheiße. Ja.
Und zu der Fragerei. Es gibt im Vertrieb, in einem guten Vertrieb, das ich bei einer deutschen Bank in den 90ern gelernt habe, gibt es so ein paar Regeln. Wer fragt, der führt.
Ja.
So, und wer fragt, bleibt nicht dumm. Und die andere Sache ist, höfliche Hartnäckigkeit hilft. Das sind drei Hs. Hahaha. Höfliche Hartnäckigkeit hilft. Wenn man das auch bei Amtsgerichten macht, man weiß, wie man sich artikulieren kann, kann man auch nach einem halben Jahr anrufen und sagen, Leute, ich habe mit euch mal gesprochen, ihr hattet was signalisiert, wie schaut's denn aus? Ja, und dann sagt ein Amtsgericht auf einmal, Mensch, wir haben gerade Bedarf, bei uns sind ein paar öffentliche Bestellte, so wie du, weggebrochen, altersbedingt, und wir haben sehr viele, die sind um die 60 und drüber. Und dann machen wir mal, gucken wir mal, dass wir sie da einbauen können.
Das hängt aber mit der öffentlichen Bestellung zusammen. Seit ich öffentlich bestellt bin, habe ich Fuß. Habe ich
das bestellt? Das ist Fuß.
Ja, ja, habe ich. Das, also die brechen öfter mal weg dann auf.
Ja,
ja, ja. Aber ich finde das wirklich wichtig, weil ich hatte gerade ja einen Talk, da ging es ums Thema auch Selbsteinschätzung, Selbstoptimierung und auch ein bisschen Selbstbewusstsein, also ja, sich seiner selbst auch bewusst zu machen. Und da ist ja auch so ein Punkt, wo ich finde, wir haben ja, ich darf das vielleicht hier mal so ein bisschen raus, wir haben ja immer darüber geredet, dass ich immer sage, du stellst dich immer unter den Scheffel. Du denkst, also du weißt gar nicht, wie wertvoll du bist manchmal an der Stelle. Und jetzt kommt da aber sowas und jetzt kommt da nicht einer und nicht der andere und du kannst dir ja sicher sein, die Rechtspflegerin oder der Rechtspfleger aus Taunusstein, ja, oder Königstein, wie auch immer, wird dich ausprobiert haben.
Ja.
So, und dann kam ja vielleicht, weiß ich nicht, Mainz dazu, ja, und die werden ja sicherlich mal da angerufen haben und gefragt haben, wie das denn mit dem Oderkerken so läuft. Und dann werden die ja nicht gesagt haben, Scheiße, wo war ich jetzt heute schon mal dabei?
Ja.
So, dementsprechend ist das ja schon auch Empfehlungsmarketing auf einer ganz anderen Ebene.
Ja, Entschuldigung.
Ist alles in Ordnung.
Ist gerne unter Leuten.
Ja, ich fühle mich so eingekuschelt. Nein, aber Ann, vielleicht mal ganz kurz dazu. Würdest du sagen, dass du dich tendenziell eher dann doch in diese Richtung öffentlicher Auftraggeber positionieren möchtest und lässt sich das gut mit Privataufträgen kombinieren oder ist das jetzt halt dein USP?
Also zurzeit ist es mein USP, weil ich denke, da kann man gut Geld verdienen, da kann man sicheres Geld mit verdienen, da kommt man auch gute Kontakte ran. Ich habe heute hier auf der Jahrestagung noch einen Tipp bekommen, dass man mal bei Banken in den Kreditbereichen, in den Kreditabteilungen nachfragen kann, weil die brauchen unabhängige Sachverständige. Die Frage ist, brauchen sie 17024 oder brauchen die Vorgaben öffentlich Bestellten? Und das sind Sachen, wo ich sage, da werde ich mal weiter gucken, weil ich habe ja auch noch mein Maklerbüro und schauen, dass ich da sukzessive Schritt für Schritt gucke, wo und wie weit die Reise hingeht.
Ist das Thema öffentliche Bestellung ein Thema für dich?
Es schwirrt im Hinterkopf rum.
Ja.
Vielleicht werde ich über Sprengnetter das Ganze nochmal auf eine Stufe erweitern, auf die Wert G, dass ich da auch im Bereich Gewerbeimmobilien bin, muss ich gucken, wenn mich der Hafer sticht und ich irgendwann mal Langeweile habe und ich sage, ich habe jetzt nochmal Lust, mich auf die Schulbank zu setzen, mache ich das und wenn, werde ich es zeitnah machen und dann wäre vielleicht auch mal eine öffentliche Bestellung ein Thema, aber das habe ich jetzt noch nicht für mich intern beschlossen.
Was glaubst du, sind denn die großen Vorteile von öffentlichen Auftraggebern gegenüber privaten?
Du wirst ganz anders wahrgenommen.
Ja.
Du hast eine ganz andere Wahrnehmung, wenn du sagst, naja, du bist zertifizierter Sachverständiger, viele kennen das und wissen, okay, ist schon mal was. Aber wenn du sagst in einem Gespräch, du bist Gerichtsgutachter, da ist direkt eine ganz andere Respektanzlevel da, weil das hat nicht jeder, das kann auch nicht jeder.
Ja.
Das fängt dann auch an, also wenn du das so dann natürlich flexst, dann hast du natürlich den Vorteil, dass dass die Leute um dich herum ehrfürchtig werden. Ne? Das ist dann so, wenn man sagt zum Beispiel mein Staatsanwalt, ein Kumpel von mir, Staatsanwalt, ne, wenn der irgendwo sitzt und die reden darüber, ja, dann ist sofort Ruhe. Dann, ja, ne, sagt keiner was. So, und während, wenn wir jetzt sagen, wir sind Sachverständige, Immobilienbewerter oder ja, Makler, ja,
ganz,
dann ist immer das Problem, dass jeder grundsätzlich irgendwie ein Problem mit seiner Immobilie hat oder ne, mal eine Frage hat. Und dann kannst du deinen Urlaub nicht mehr genießen.
Also wenn du mal einen Kunden zum Singen bringen kannst. Ja,
zum Singen?
Ja, genau. Mhm. Oh, dann musst du dem sagen, ich bin Makler, oh, und du bist Gerichtsgutachter, oh, dann kommt halt, oh.
Und ich bin schon einen Schritt weiter. Ich behaupte im Urlaub immer, ich arbeite bei der städtischen Abfallentsorgung,
ja,
weil die Leute dann immer irgendwie so berührt sind, dass sie gar nicht mit dem Meister von der Stadt reden wollen. Ja. Und also da muss man sagen, es ist ja, aber da, ich habe keinen Bock in meinem Urlaub, den Leuten zu erklären, wie sie ihr Haus bestmöglich verkaufen.
Das stimmt, aber selbst beim Friseur, was machst du? Sagst du, ach, ich hatte da doch jetzt noch den Abfall und die Oma und ja, nee, jetzt
ist das Müllentsorgung.
Ja.
Ja. Das ist deine Ruhe. Ich sag ja nur.
Ja. Was würdest du Leuten mitgeben, die jetzt an einer ähnlichen Position sind wie wir zwei, als wir noch im Zoom-Kessel waren, um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist, wo du gerne natürlich dich auch hinentwickeln möchtest? Was sind vielleicht deine Do's und was sind deine Don'ts?
Was sind die Do's? Netzwerk aufbauen. Netzwerk ist wichtig. Am Ende heißt es natürlich wie immer authentisch sein, auch beim Amtsgericht sagen, das kann ich nicht. Dann vielleicht auch eine gewisse Flexibilität hinlegen. Ein Beispiel würde ich euch gerne auch noch erzählen. Ich habe mit dem Amtsgericht Mainz, was von mir 50 Kilometer circa weg ist, telefoniert. Und ich sage, ja, schwierig gerade, wir haben genügend. Brauchen wir eigentlich nicht, was? Sie kommen aus Königstein, ja, was sind das für Fahrtkosten? Da habe ich gesagt, passen Sie mal auf, ich schreibe Ihnen gleich eine Mail. Meine Fahrtkosten berechne ich ab Adresse Amtsgericht Mainz. Wann und wie und wo ich da hinkomme, ist meine Sache, aber das würde ich gerne mit reinbringen. Ja, ich so, ja, okay. Da habe ich gesagt, und noch etwas, ich garantiere Ihnen, dass ich die Gutachten, wenn ich alle Unterlagen habe, innerhalb von 2, 2,5 Monaten fertigstelle. Also Schluck auf, Schnappatmen, die Geräusche, die dann waren, war beeindruckend. Und auch das ist ein Punkt. Versucht einfach, nicht schlampig, aber zügig so ein Gutachten abzuliefern. Das honorieren Amtsgerichte. Ich habe von einem Amtsgericht einen Auftrag bekommen. Da habe ich nach einer Woche die Einladung zum Ortstermin verschickt, der in 2 Wochen stattfand, also insgesamt 3,5 Wochen. Und dann ruft mich die Gläubigerbank an und sagt, Herr Hodegger, halten Sie mal die Züge. Wieso das denn? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Bin ich zu langsam gewesen? Nein! Wie machen Sie das? Sie sind das ja, wann wollen Sie das Gutachten fertig haben? Oh, ja, ich habe jetzt mal mit Februar geplant. Was? Also wir kennen nur Gutachter, die 9 bis 12 Monate brauchen. Und wir haben intern, es ist eine Volksbank, wir haben intern den Prozess so gelegt, dass wir, wenn wir in 12 Monaten sehen, da brauchen wir das, dass wir jetzt schon in die Zwangsversteigerung gehen. Mhm. Dann haben die gesagt, super, klasse, wir wissen das. Wir werden dem Amtsgericht Bescheid geben, dass wir glücklich mit Ihnen sind, weil mehr dürfen wir auch nicht sagen. Aber versuchen Sie erstmal ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen. Mhm. Und das sind Sachen, die mir auffallen, wo es, ich sage jetzt mal, Missstände schon gibt, wo man einfach sagt, da können wir besser sein.
Bin ich komplett bei dir. Für mich immer einer der wichtigsten USPs quasi, die wir als Sachverständige rausgeben können, ist das Thema Planbarkeit.
Ja.
Also wir arbeiten ja auch für diverse Gerichte und ich bin überzeugt, dass ich einen Großteil auch der kommunalen Auftraggeber, ich hatte gerade jetzt erst wieder so ein Gespräch, wo es darum ging, sie sagen, na ja, auch mit den Preisen, das ist immer was, aber wir haben immer das Problem, dass die Gutachten so ewig lange dauern. Und dann habe ich jetzt schon mehrfach an der Stelle gesagt, wir haben bei uns eine ganz klare Vorgabe, öffentliche Auftraggeber, Kommunen, Gerichte, Staatsanwaltschaften werden bei uns immer priorisiert behandelt.
Ja.
Und grundsätzlich ist es so, dass wir in der Regel die von den Gerichten gesetzte Frist von, meistens sind ja 3 Monate oder was, nicht ausschöpfen.
Ja.
Ja. Und das ist für viele wirklich ein Punkt zu sagen, und den nehmen wir.
Ja,
genau. Oder die. In dem Fall dann.
Genau, was ich auch noch sagen kann, ist auch finanziell, was die Rechnungsstellung angeht, eine gewisse Flexibilität haben. Wenn da ein Gutachten zurückgenommen wird, dass man sagt, okay, man versucht, die Kosten niedrig zu halten, ich rechne jetzt nicht alles super schnell ab, mache da meine Rechnung wirklich sehr überschaubar, sodass auch dem Schuldner nicht viele Kosten entstehen, das dankt das Amtsgericht einem auch.
Ja. Ja, also das muss ich auch sagen. Wir haben bei uns immer zum Beispiel auch den Punkt, dass wir sagen, alles bis zum Ortstermin geht auf unsere Kappe, da rechnen wir gar nichts ab, weil man muss ehrlicherweise mal sagen, so eine JVEG-Rechnung zu schreiben, ist halt auch scheiße. Ja, genau. Und dementsprechend ist es einfach so, dass ich für dann vielleicht, weiß ich nicht, vier Stunden Arbeit, schreibe ich keine Rechnung, weil ich dann nochmal eine Stunde an dieser Rechnung sitze. Ja. Selbst mit Prosa JVEG oder so komme ich da nicht weiter. Aber am Ende des Tages ist das so.
Aber ich muss noch eine Sache sagen. Zu Prosa finde ich auch die Rechnungsstellung hervorragend. Man wird da relativ gut und einfach durchgeführt. Deswegen ist Prosa nicht nur, ich schreibe Gutachten, sondern ich schreibe damit auch meine Rechnungen. Ja, das ist leicht und einfach.
Ja.
Aber JVEG hat man nicht in 5 Minuten geschrieben.
Was? Nee, genau. Also da finde ich auch, sollten wir vielleicht nochmal einen Podcast zu machen zum Thema, wie rechne ich denn wirklich JVEG ab und wie, also da muss man ja sagen, vielleicht da auch mal so ein kleiner Punkt. Es ist tatsächlich so, das ist ja ein Gesetz, das kommt noch aus dem vorherigen Jahrtausend, kann man jetzt einfach mal sagen. Aber es ist ja so, ich rechne ja ab erstmal sämtliche Zeichen. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist, ich gehe bei Word rein, gehe auf diese Wörterzähler, gucke, wie viele Zeichen mit Leerzeichen habe ich da. Weil je angefangene 1000 Schriftzeichen gibt es irgendwie 90 Cent.
Ja.
Dann ist es so, ich muss
Bilder zählen.
Auch Farben.
Wobei ich aber auch da nicht alle zähle. Ich mache da pauschal 10 Bilder, weil
so, und dann gibt es ja noch, wie viele Seiten habe ich in Schwarz-Weiß, wie viele Seiten in Farbe, wie viele Ausfertigungen habe ich und so weiter und so fort. Und weißt du, was ich viel schlimmer finde? Es gibt Menschen, die diese Rechnung prüfen müssen.
Ja, habe ich erlebt.
Manometer.
Soll doch regelmäßig was zu meckern haben, ne?
Ja, wobei, also ich habe wirklich, wir haben eine ganz nette Kostenbeamtin bei uns im Stade, die hat mich schon mal angerufen und gesagt, Herr Beil, Sie können das und das noch abrechnen, das muss ich auch mal dazu sagen. Ja. Aber am anderen Ende des Tages ist es so, dass ich hier irgendwann gesagt habe, wissen Sie, ich bin einfach nicht klug genug, das zu verstehen, wie das richtig geht. Ich rechne das ab und wenn Sie der Meinung sind, es ist zu viel, dann kürzen Sie es einfach.
Ja.
Ja, und also mittlerweile, glaube ich, habe ich es aber auch verstanden. Aber das ist wirklich ein wichtiger Punkt und das ist auch Marketing und das ist eine Nische. Genauso wie ne, also Sebastian Thomsen mit seinen steuerlichen Gutachten unterwegs ist, du mit den Gerichtsgutachten, wir mit unseren Ehescheidungen und Erbstreitigkeiten oder andere Kolleginnen und Kollegen mit Beleibungswertermittlungen.
Ja.
Ist das halt eine Nische, in der du da jetzt mittlerweile in deiner Region eine feste Instanz bist.
Denke ich schon.
Super.
Denke ich schon. Das wird auch weiter ausgebaut.
Was macht Immobilienbewertung sexy?
Am Ende des Tages das Ergebnis, dass du auf ein Ergebnis kommst. Du musst halt gucken, Ertragswert, Sachwert, Vergleichswert. Du hast 3 Tools, davon müssen 2 identisch sein. Und dann einfach basteln. Ja, ist wie ein Lego-Baukasten, wie Puzzle. Und irgendwann merkst du, hey, das passt.
Ja.
Wenn du nicht mehr weiter weißt, hast du ein super Netzwerk, rufst an und dann sagen die, Mensch, mach doch mal den Sachwertfaktor, leite den doch aus der Kaufpreissammlung her ab. Und dann macht man das und dann stelle ich auf einmal fest, dass der Sachwertfaktor mit dem Vergleichswert 1,3% Unterschied haben. Und dann sagst du, super. Und aus meiner Maklersicht habe ich von vornherein gesagt, das Objekt ist das wert und dann kam ich auch dahin. Und das ist auch sexy, wenn man da einen Makler-Background mit dabei hat, dass man das miteinander kombinieren kann und das honorieren kann.
Das wollte ich nämlich gerade fragen. Wie bedingt sich das denn bei dir? Also du brauchst ja beides tatsächlich. Ja. Ne? Also das ist natürlich wahrscheinlich ein enormer Vorteil, weil es sich gegenseitig unterstützt, oder?
Das ist vollkommen richtig. Wenn ich in der Akquise als Makler bin und sage, ich bin Gerichtsgutachter, ich kann Gutachten schreiben, ist meistens der Drops, welcher Makler wird genommen, ist gelutscht. Ja, was ich aber auch ganz klar von vornherein sage, wenn ich als Gerichtsgutachter einen Auftrag bekomme oder von anderen Maklern einen Auftrag bekomme, was ich auch schon habe, dann ist für mich die Makelei komplett nicht vorhanden. Dann lehne ich auch den Auftrag ab. Wenn da irgendwas bei rauskommen sollte, das mache ich nicht, weil das kann sich beißen. Und dafür macht mir der Job einfach zu viel Spaß, als dass ich da auf dieses Geld gucke. Nein, also das muss ich halt schon gucken. Wer ist der Auftraggeber? Amtsgericht, dann ist Maklerei zweite Reihe, beziehungsweise gar keine Reihe.
Ja. So, und jetzt bist du also innerhalb von etwas über einem Jahr von der Kreisklasse C3 in die Champions League. Was hast du noch auf dem Zettel? Weltherrschaft?
Nö, einfach gucken, dass man viele für die Maklerei begeistern kann, weil das ist ein schöner Beruf, und viele auch für den Sachverständigen begeistern kann, weil ich glaube, dass ein Makler sich weiterbilden muss und sollte und müssen wird. Und ich glaube, dass die Reise in Sachverständigenbereich gehen wird, wo einfach die Immobilienbewertung, was eigentlich die Kernthema eines Maklers sein sollte, alles andere drumherum ist nett, aber er sollte halt wissen, wie ein Objekt zu bewerten ist. Und da würde ich gerne ein kleines Stück zu beitragen und Leute zu begeistern.
Das wirst du sehr erfolgreich machen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja.
Gern geschehen.
Hast du ansonsten, ich sag mal, neben dem fachlichen Thema noch irgendeinen Tipp für denjenigen da draußen, also die, die uns jetzt gerade zuschauen, total cool, aber die, die es jetzt auch hören, wenn ihr jetzt gerade am Start seid, lasst euch nicht unterkriegen von?
Von, ja, Schwierigkeiten, die während der Gutachtenerstellung entstehen. Dann gibt es Netzwerke, dann kann man anrufen, dann kann man Personen anrufen, die einen aus einer Blackbox holen, dann sieht man auf einmal wieder einen Weg, wo man reingehen kann. Netzwerken ist im Sachverständigenwesen ungemein wichtig.
Definitiv.
Dann sind wir am Ende unserer Podcast-Folge, noch nicht ganz am Ende unseres Vortrages. Aber wir müssen ja auch noch erzählen, was wir danach so damit machen.
Tatsächlich. Also jetzt ist es tatsächlich so. Vielen lieben Dank, Arndt. Ne?
Danke.
Danke, danke, danke. Nein, also was bei uns jetzt tatsächlich neu ist, ist, dass wir unsere Podcast-Folgen nicht nur auf die Ohren geben, sondern auch die Augen. Ja, also hier ist es jetzt natürlich ein total professionelles Setting. Ansonsten ist es Rivers.
Das ist sonst auch immer total professionell.
Ja, total, wirklich.
Finde ich schon.
Okay. Und ich bin dann auf unsere
Nicht zufrieden.
Geladen, ja. Also wir versuchen dadurch natürlich den Leuten, die das interessiert, einen Mehrwert zu bieten, und der ist faktisch vorhanden, aber auch natürlich für uns eine Reichweite aufzubauen, die uns langweilig nicht.
Nein, ich war kurz abgeschweift. Aber ja, also du, bitte, führe aus, ich ergänze dann.
Ja, tatsächlich. Also ich bin eigentlich schon am Schluss. Wir haben es dadurch geschafft, mittlerweile uns eine überregionale Bekanntheit durchaus auch zu erarbeiten. Das Feedback kommt aus, ja, ich sag mal, den unterschiedlichsten Ecken, über LinkedIn, über Instagram, per E-Mail oder auch per Telefon. Heute war es total schön. Ich wurde beim Kaffeestand mit den Worten begrüßt. Oh, ich kenne Ihre Stimme. Sie sind doch nie mit dem Podcast. Das fand ich sehr, sehr interessant und sehr schön. Ja. Also deswegen, falls ihr oder sie mal kreativ da draußen werden wollen, zieht es in Betracht. Es gibt, habe ich gesehen, auch viele Kolleginnen und Kollegen, die machen das lokal vor Ort. Ja, also die machen das dann relativ farming-bezogen. Das ist bei uns schwierig, weil unser Farm ist letztendlich Deutschland. Die Welt ist unsere Farm. Nein, deswegen ja. Wenn es dazu noch Fragen gibt, immer her damit. Aber ansonsten wolltest du jetzt gerne das ganz abrunden.
Ja, genau. Also es geht ja noch darum, wir haben ja jetzt quasi diese Podcast-Folge aufgenommen. Wie gesagt, wir machen das normalerweise mit Riverside, nehmen das auf und filmen uns auch gegenseitig oder unsere Gästinnen und Gäste natürlich auch. Und dann ist das ja noch nicht produktiv. Und da muss man sagen, das war für uns auch ein Prozess, ein Entwicklungsprozess, wo wir uns auch mal extern Hilfe geholt haben, coachingmäßig wirklich mal zu überlegen, wie verwenden wir das Ganze. Und das war zum Beispiel so, für die unseren Podcast kennen, am Anfang hatten wir dann GEG, OJE und wie war das hier, Hektar
besteht. Vergeht, ja. Hektar besteht.
Genau, so. Und da kam dann irgendwann jemand an und sagt, ja, das ist total cool, aber überhaupt nicht suchmaschinenfreundlich. Mhm. Ja, und deshalb haben wir dann angefangen, tatsächlich, und da muss man ja auch dran denken, dann unsere Podcast-Folgen von den Titeln her Suchmaschinen zu optimieren, also mit relevanten Keywords zu füttern. Und dann ging das noch einen Step weiter, dass wir gesagt haben, ja, okay, also wir stellen es einfach mal auch als Link von Riverside zur Verfügung, dass man uns angucken kann. Und dann kam auch wieder der Impuls von außen, dass man gesagt hat, ja, aber wenn du das auf YouTube runterlädst quasi oder runter und wieder hochlädst oder überträgst, wie auch immer, und das ein bisschen aufhübscht, dann kannst du damit viel, viel mehr machen. Du kannst zum Beispiel die YouTube-Links überall teilen. Du kannst das Ganze im Bereich der sozialen Medien teilen. Ne? Du kannst auf diese, das ja sogar bei WhatsApp mit entsprechender Vorschau,
Spotify
auch nochmal, ja. Videos angucken, genau. Und Da haben wir festgestellt, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Punkt. Das hat wirklich auch nochmal dazu geführt, dass da dann natürlich die Zugriffszahlen über YouTube dazu kamen und wir jetzt immer das auch in den Shownotes verlinken, wenn wo unser Video zu finden ist. Man kann aber auch einfach über den YouTube-Kanal, kann man sich das Ganze auch angucken. Und da muss man jetzt vielleicht mal auch sagen, unseren Podcast schneiden wir ja nicht. Also wir fangen ja an zu reden und bisher ist immer ganz gut gegangen.
Meistens,
außer wir sagen dauernd Scheiße, so wie heute. Aber gut, sei es drum. Aber
ich mach das mit einem Lüft.
Dann bei YouTube nur machen hier nicht explizit für Kinder oder sowas. Nicht, dass das neben der Sendung mit der Maus dann auftaucht. Und dann ist es tatsächlich so, wir bearbeiten das oder ich bearbeite das dann im Nachgang mit Audacity. Das heißt, die Tonspuren wurden runtergeladen. Wir bearbeiten es mit Audacity. Die Videos schneide ich ein ganz klein bisschen vorne und Ende am Anfang ab, weil wir meistens immer nur Quatsch machen mit CapCut. Und dann ist diese Postproduktion für diese für so eine ganze Folge ungefähr eine Stunde. Also ja. Jetzt, wo ich so eingegroovt bin mit Thumbnails für die YouTube Videos über Canva erstellen, schneiden, dann alles zu. Wir haben ja noch den Immomarkt2go, den unsere Mandy ja einspricht. Das heißt, der muss da auch noch reingeschnitten werden, die Jingles reingeschnitten werden, Metadaten ergänzt werden. Und dann ist das ungefähr eine Stunde. Ja, das wusstest du alles noch gar nicht. Ja, gut. Und dann ist das gar nicht. Ist das ungefähr eine Stunde? Danke. Ist das ungefähr noch mal eine Stunde? Aber das heißt, mit einer Vorbereitung, die bei uns durchaus manchmal etwas intensiver sein könnte, der Aufnahme und der Postproduktion liegen wir ungefähr bei 2 Stunden Aufwand pro Folge. Die Folgen sind bei uns immer zwischen 30 und 45 Minuten irgendwo. Das heißt, dass also in der Woche, ne, wir produzieren ja wöchentlich, das kann aber jeder so halten, wie er will, ob 14-tägig oder monatlich. Das ist dann da. Und dann darf man sich auch am Anfang nicht entmutigen lassen. Also ich weiß noch, wir haben uns gefreut, dass wir die ersten 100 Follower hatten. Oder? Und das wird dann aber mehr. Und da ist es auch wie immer bei Social Media natürlich, es geht um nachhaltiges Produzieren, wirklich. Ne?
Und Traffic.
Genau, so um Traffic, genau. Und das einfach über die Dauer zu generieren dann. Und von daher ist es vielleicht auch etwas, wo ich finde, dass es bestimmt günstiger ist, so eine YouTube-Folge und eine Podcast-Folge quasi aufzunehmen, als jede Woche eine große Anzeige in einer großen überregionalen oder regionalen Tageszeitung zu veröffentlichen. Von den Kosten
her. Das muss halt jeder wirklich für sich im Einzelfall entscheiden, wen möchte ich ansprechen. Also wir begleiten ja eigentlich alle drei, wie wir hier stehen, das CESA-Programm noch mit dazu begleiten, also Jungsachverständige auf dem Weg ins eigene Büro. Das ist natürlich wunderbar, weil die uns darüber finden und auch Informationen bekommen. Je nachdem, wen ihr da draußen ansprechen wollt, passt es ruhig mit an. So, und jetzt möchte ich eine Überleitung machen, zum Schluss kommen und vielleicht sogar zum Folgeauftrag gleich, Folgevortrag hinleiten. Na, ich glaube, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe oder die Kür momentan, vielleicht so ein paar alteingesessene Methoden zu hinterfragen, in einigen Punkten nochmal kreativ zu werden und das Ganze auf ein neues Level zu heben. Da geht es in meinem nächsten Vortrag drum, Sachverstand in Sneakern. Wie sieht die nächste Generation der Sachverständigen aus? Wir danken euch ganz, ganz sehr, dass ihr hier zugehört habt. Vielleicht kannst du nochmal die, ja, perfekt Kontaktmöglichkeiten mit einleiten. Vielen, vielen Dank für das tolle Feedback. Freuen wir uns ganz, ganz sehr. Ansonsten findet man uns, wie man jetzt hier wahrscheinlich sagen würde, überall auf Social Media, Instagram haben wir jetzt auch bespielt, LinkedIn, auf unserer Website natürlich oder halt bei Spotify. Ich gehe jetzt mal ganz, ganz fest davon aus, wir hören uns am kommenden Montag, gerade auch mit dieser Folge. Ihr habt da noch einen QR-Code, könnt ihr abscannen und kommt direkt zu unserem Linktree-Profil. Da sind alle Verlinkungen auch nochmal mit hinterlegt. Wir freuen uns ganz sehr, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns auf alle Folgen, die ihr hoffentlich bei uns jetzt noch mit anhören werdet und wünschen euch jetzt noch einen tollen Seminartag, morgen noch einen weiteren tollen Seminartag und alles, alles Liebe für den tollsten Job der Welt.
Tschüss. Ja. Vielen Dank.
2 go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. In Deutschland steigen die Zwangsversteigerungen von Immobilien wieder deutlich. 2024 wurden 13.445 Objekte zwangsversteigert, was einen Anstieg von 9% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Besonders betroffen sind Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen, die rund 69% der Fälle ausmachen. Der Gesamtverkehrswert stieg auf 4,3 Milliarden Euro. Trotz sinkender Zinsen bleibt der Immobilienmarkt schwach und die finanzielle Belastung für Käufer wächst. Experten prognostizieren für dieses Jahr einen weiteren Anstieg der Zwangsversteigerung. Besonders hohe Verkehrswerte werden in Städten wie Berlin, Hamburg und München erzielt, während in Sachsen-Anhalt die Werte deutlich niedriger sind. Zwangsversteigerungen konzentrieren sich vor allem auf Großstädte, aber auch kleinere Orte stehen nun häufiger auf der Liste. Viele Immobilien werden zudem direkt auf dem freien Markt verkauft, bevor es zu einer Zwangsversteigerung kommt. Die Auswirkungen der aktuellen wirtschaftlichen Lage werden sich voraussichtlich erst im nächsten Jahr zeigen. Das war euer Immomarkt2Go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.